Ein sachliches Erwägen der Kriegsursachen wird erweisen, dass alle Kriege zum Vorteil der Fürsten vom Zaun gebrochen und stets zum Nachteil des Volkes geführt werden, da ja das Volk nicht im geringsten daran interessiert war. Ein Zitat von Erasmus von Rotterdam, die Klage des Friedens aus dem Jahre 1517.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Talking Disco, die Verhältnisse müssen tanzen. Wir dokumentieren in den folgenden drei Teilen die Buchvorstellung und den Vortrag von Dr. Lothar Schröter, der Ukraine-Krieg, die Wurzeln, die Akteure und die Rolle der NATO. Der Autor war in der DDR Militärhistoriker und auch General der NVA mit abgeschlossenem Studium der Geschichte und der russischen Sprache. Die Teile 2 und 3 kommen ohne Intro aus, sodass diese auch angenehm am Stück durchgehört werden können. In diesem Sinne wünschen wir informative Unterhaltung.
Und seit einiger Zeit fange ich an mit einem, nicht nur in Westdeutschland und nicht nur unter Genossinnen und Genossen der DKP, gut bekannten Menschen, der leider viel zu zeitig gestorben ist, Franz Josef Degenhardt. Er hat nämlich ein Lied geschrieben, dessen Text ich hier habe, und dieses Lied heißt Unglaublich. Eigentlich unglaublich, dass ihnen das immer wieder gelingt. Deinem Urgroßvater haben sie erzählt, gegen den Erbfeind, für das Vaterland. Und er hat das tatsächlich geglaubt. Und was hat er gekriegt? Granatsplitter in Beine und Kopf vor Verdun. Deinem Großvater sagten sie, gegen die slawischen Horden, für die abendländische Kultur. Und er hat das wirklich geglaubt. Und was hat er gekriegt? Einen Bauchschutz und einen verrückten Kopf vor Stalingrad. Deinem Vater erzählen sie jetzt, gegen die Völkermörder, für die Menschenrechte, für den Frieden. Unglaublich. Er glaubt's. Was er wohl kriegt und wo das wohl diesmal sein wird? Damit fange ich an. Und das sollte uns zum Nachdenken anregen. Ich meine, wir wissen, wo wir stehen und wir wissen, was wir von den Dingen zu halten haben. Aber ich glaube, solche emotionalen Momente sollte man durchaus ins Spiel bringen, wenn man einen solchen Vortrag hält. Ich will aber zwei Zitate bringen, die die ganze Problematik eigentlich kenntlich machen, um die es in diesem Ukraine-Krieg geht. Und diese Zitate stammen vom Professor Glenn Deason. Und der ist Professor an einer norwegischen Universität. Den kennt niemand. Und dieser Glenn Deason hat gesagt, es sind viele Lügen darüber verbreitet worden, warum dieser Krieg begonnen hat, wie er verläuft und wie er enden wird. Und an anderer Stelle sagt er, der Ukraine-Krieg kann nur dann vollständig verstanden werden, wenn er als Ergebnis einer zusammenbrechenden Weltordnung und eines Kampfes um die Definition der nächsten Weltordnung betrachtet wird. Die Bemühungen nach dem Kalten Krieg, eine auf liberaler Hegemonie basierende Weltordnung zu schaffen, manifestierten sich in der NATO-Erweiterung. Damit wurden die Vereinbarungen zur Beseitigung der Trennlinien in Europa und zur Schaffung einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur auf der Grundlage unteilbarer Sicherheit ad acta gelegt. Das ist der Kern des Geschehens. Der Westen hat, und das ist so ein Merksatz, wie gesagt, ich habe ja eine Lehrerausbildung gehabt, heute nennt sich das Lehramtsausbildung, bei uns in der DDR reichte Lehrerausbildung dafür. Der Westen hat, und das ist dieser Merksatz, wissentlich und willentlich die elementaren Sicherheitsinteressen Russlands verletzt und hat wissentlich und willentlich die europäische Sicherheitsarchitektur seit 1975 in Helsinki beschlossen zerstört. Und der zweite Merksatz lautet, dieser Krieg ist ein Stellvertreterkrieg. Er ist der Krieg, ein erster Krieg, in Vorbereitung der ganz großen Auseinandersetzung, die der sogenannte Wertewesten plant. Und die Auseinandersetzung läuft zwischen diesem sogenannten Wertewesten und der Führung der USA mit der Volksrepublik China. Das ist der Kern des Geschehens. Und wenn man die Volksrepublik China kleinkriegen will, muss man zuerst Russland kleinkriegen. Und wenn man Russland kleinkriegen will, muss man die Ukraine haben. Das ist die Ableitung daraus. Und wer kann das besser sagen als der ehemals höchste General der Bundeswehr und der höchste Militär in der NATO? Das ist nämlich immer der Vorsitzende des Militärausschusses. Und das ist der General Kujat. Also dem nehme ich ab, dass der mal in diesem Land, in diesem Westdeutschland Soldat geworden ist, weil er für den Frieden eintrat. So wie er sich jetzt äußert, nehme ich dem das ab. Den alten Nazis, diesen 200 Generalen, die damals 1955 angefangen hat, denen nehme ich das natürlich auch im Nachhinein nicht ab. Und dieser General Kujat sagte am 23. Juli 24, der Ukraine-Krieg hat Klarheit geschaffen, dass China der einzige Konkurrent der Vereinigten Staaten ist, der zunehmend über das wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Potenzial verfügt, die führende Macht der Welt zu werden. Deshalb verfolgen die Vereinigten Staaten das Ziel, Russland, den zweiten geopolitischen Rivalen, politisch, wirtschaftlich und militärisch so weit zu schwächen, dass sie sich auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren können. Und den dritten Merksatz, den gebe ich auch gleich mit auf den Weg. Der dritte Merksatz lautet, der Krieg in der Ukraine hat nicht am 24. Februar 2022 begonnen. Dieser Krieg hat in der Nacht vom 6. zum 7. April 2014 begonnen. Ja, meine Bitte ist, merkt euch diese drei Merksätze, auch wenn euch mein lehrerhaftes Gebaren ein bisschen auf den Senkel gehen sollte. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, natürlich müssen wir einen jeden Krieg immer natürlich mit emotionalen Gesichtswinkeln betrachten. Emotional, das gehört dazu. Zum Friedenskampf, zum Ringen um den Frieden gehört die Emotionalität dazu. Man muss mit dem Herzen dabei sein, mit der Seele dabei sein, mit den Gefühlen dabei sein. Krieg bedeutet immer Tod, Verderben, unzähliges Leid, Zerstörungen. Also Krieg ist das Furchtbarste, was es gibt. Aber wir müssen den Krieg auch rational betrachten. Eine Ärztin oder ein Arzt könnte nie einem Unfallopfer helfen, das gerade an einer Bombe gefahren ist, wenn er oder sie sich von dem Leid, was dort zu sehen ist, überwältigen ließe. Sondern sie müssen an die, was ist hier passiert? Welcher Unfall war das? Wie kann ich dem oder der helfen? Das muss die Frage sein, die sich ein Arzt oder eine Ärztin stellt. Und genauso muss man an jeden Krieg herangehen. Mit der Emotionalität einerseits, mit der Rationalität andererseits. Es gibt heute auch im Karl-Liebknecht-Haus, wo die Zentrale der Linkspartei ist, also viele, viele Leute, die haben ganz einfache Antworten zu diesem Krieg. Und ich sehe das auch in Potsdam, da die bei den Genossen, die in der Linkspartei sind, haben relativ einfache Antworten. Aggression, Überfall, völkerrechtlicher Angriffskrieg, alles, die ganze Litanei. Und wenn dann sage ich denen, du, pass mal auf, Krieg ist eine solch komplizierte Geschichte. Stell dir mal die Frage, warum haben sich solche Geistesgrößen wie Wladimir Lenin oder Friedrich Engels vor allen Dingen oder Karl von Clausewitz so intensiv mit dem Phänomen Krieg beschäftigt, wenn alles so einfach wäre, wie du das jetzt darstellst? Na, manche werden dann etwas nachdenklich. Naja, also wie gesagt, eine ganz komplizierte Geschichte. Welche Aufgabe haben nun linksdenkende Kräfte, entweder in der DKP oder in der Linkspartei oder bei Sarah Wagenknecht oder Parteilose? Ich habe lange Zeit das Neue Deutschland, nämlich seit 1974, abonniert. Ich habe es jetzt abbestellt, weil die den Kurs der NATO im Grunde folgen. Und da hat eine Hamburgerin mal einen Leserbrief geschrieben. Und diese kurze Passage möchte ich euch mal vortragen. Die gibt nämlich die Antwort, was haben linksdenkende Kräfte angesichts dieses Krieges zu tun? Sie sagte und schrieb, der deutschen Linken fällt die drängende Aufgabe zu, die Emotionalisierung und Moralisierung im politischen Diskurs durch die historisch-materialistische Analyse von Kriegsursachen und Kriegsinteressen zu kontern und darauf aufbauend eine Friedenspolitik zu organisieren. Genau darum muss es gehen. Man muss in die Lenin hat mal gesagt, man muss das Geheimnis ergründen, das tiefe Geheimnis ergründen, in dem der Krieg geboren wird. Und da liegen die Dinge nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Aber die Kernthese derjenigen, die völlig einseitig an diesen Krieg herangehen, lautet etwa, nichts und niemand kann den Überfall Putins auf die Ukraine rechtfertigen. Nebenbei gesagt, dann frage ich manchmal die Leute, und was sagst du zu der Formulierung? Nichts und niemand kann die Ausdehnung der NATO nach Südosteuropa, nach Osteuropa, nach Nordeuropa rechtfertigen. Hast du mal daran gedacht? Und dann gucken da manche wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ja, aber es gibt eben prominente Zeugen, die auch aus westlicher Sicht, das sind keine Sozialisten und erst recht keine Kommunisten, sagen, worum es geht. Kujat hatte ich schon zitiert. Ich will mal zitieren den Chef der Auslandsaufklärung unter Präsident Jacques Chirac. Na, das ist sowas wie der Markus Wolf in der DDR, Chef Aufklärung. das Ministerium für Staatssicherheit, also Spionage, wenn man so will. Der Spionagechef des französischen Präsidenten Jacques Chirac, der heißt Alain Juillet. Und der hat gesagt, kann man alles nachlesen, alles geprüfte Quellen, der hat gesagt, unmissverständlich und ganz klar, die Amerikaner haben den Krieg provoziert. Sie hätten alles dafür getan, seit 2014, dass Russland in den Krieg schlittert. Die US-Amerikaner haben uns manipuliert, sie haben uns regelmäßig belogen. Der Chef der Auslandsspionage unter Präsident Jacques Chirac steht in dem Buch drin, belegt, das kann man jedem vor der Nase halten. Und sein Landsmann, Pierre de Gaulle, das ist der Enkel von Charles de Gaulle, vom Präsidenten, hat gesagt, die Kriegsauslöser sind die Amerikaner und die NATO. Der Krieg wurde durch den Willen der Amerikaner und der NATO ausgelöst und er wird von der Europäischen Union weitgehend aufrechterhalten. Ja, wenn das keine Zeugen sind, die kommen natürlich bei Maybrit Illner nicht vor. Und im ZDF auch nicht und bei der Tagesschau auch nicht und bei anderen politischen Diskussionen auch nicht. Und wenn es schon diskutiert wird, wenn mal einer dabei ist, der wirklich vernünftige Auffassungen äußert, bei Maybrit Illner meinetwegen, ja, oder Mioska, dann wird ein Kräfteverhältnis hergestellt von 4-1. Müssen wir aufpassen. Guckt es euch mal an, sind wir 4 Leute einer Meinung? Und der Unbedarfte sagt natürlich, also wenn 4 dieser Meinung sind, wie kommt denn der eine dazu, eine andere Meinung zu haben? Das ist ja ganz klar, die Mehrheit hat auch hier die richtige Meinung oder nicht. Gut, und jetzt muss man sich die Frage einfach mal vorlegen, warum machen die Amerikaner das? Sie führen ja den Wertewesten an. Dazu 2 Zahlen, die identisch sind. 1945 hatten die USA noch einen Anteil an der weltweiten Industrieproduktion von 45%. Heute liegen sie bei 27%. Ich will es kurz machen und das in eine These kleiden. Die USA sind wirtschaftlich, politisch und moralisch im Abstieg. Wo sie nicht im Abstieg sind, ist militärisch. Knapp 1 Billion Dollar Militärausgaben. Jedes Jahr. Das ist die entscheidende Sache dabei. Das heißt also, dieser Abstieg, in den ja zunehmend auch Westeuropa und das NATO-EU-Europa insgesamt mit hineingezogen wird, ist der ausschlaggebende Moment dafür zu sagen, dass der Wertewesten sagt, das müssen wir stoppen. Das müssen wir korrigieren. Und dazu müssen wir uns den Hauptgegnern zuwenden. Die müssen wir ausschalten, Volksrepublik China und Russland. Das sind die großen Gegner und da gibt's auch nichts zu deuteln. Gegen die müssen wir Front machen. Ja, nun gibt's auch sogar einen Fahrplan, wie man sich das ausgedacht hat. Man hat sich übrigens schon mal einen Fahrplan anderer Art ausgedacht, wie man nämlich den Realsozialismus in Europa niederringen will. Und zwar gibt es eine Ost-West-Studie, die ist von 1977, Ost-West-Studie heißt die. Und im NATO-Hauptquartier gibt es eine Regelung, dass also Archivgut nur 25 Jahre unter Verschluss gehalten werden kann, darf. Ja, so, da sind wir also bei 2002. Nun hat sich Schröder natürlich darum gekümmert, der kannte natürlich die Ost-West-Studie, der wusste davon, dass es sowas gibt und dann wollte der die haben. Die wollten sie ihm nicht geben. Naja, da habe ich mit denen im NATO-Hauptquartier darum gestritten. Und habe die deutsche NATO-Botschaft eingeschaltet und am Ende kamen sie nicht drum herum, mussten sagen, Schröder, komm mal vorbei, kannst du das einsehen? Und dann habe ich sie eingesehen. Und in dieser Ost-West-Studie steht haarklein drin, wie sie den Realsozialismus im Osten Europas klein machen wollen. Haarklein steht es da drin. Und zwar, indem man Folgendes gemacht hat, man hat die Schwächen der einzelnen sozialistischen Länder detailliert aufgezeichnet. Bis hin zu Nordkorea, kann man alles nachlesen auf 89 Seiten. Und wenn ich die Schwächen des Gegners aufzeige, dann mobilisiere ich gleichzeitig meine eigenen Leute und sage, da müsst ihr anfangen. Und genau das haben sie gemacht. Genau diese Schwächen haben sie ausgenutzt. Markus Wolf, also wie gesagt, der Chef der Auslandsaufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit, hat das Ding natürlich rausgekriegt, hat es ja auch der Partei und Staatsführung der DDR vorgelegt. Auch ignorant, wie sie dann in den letzten Jahren waren, haben sie es nicht zur Kenntnis genommen. Ja, und diesen Fahrplan, wie man jetzt diese Sache Volksrepublik China und Russland und Ukraine lösen will, diesen Fahrplan hat Zbigniew Brzezinski sich ausgedacht. Brzezinski war der Sicherheitsberater von Präsident Carter, aber auch danach noch einer der gefragtesten Strategietheoretiker der Vereinigten Staaten. Bis zu seinem Tod, ich glaube 2016 ist er gestorben. Und da hat er nicht bloß dieses Buch geschrieben, sondern hat ein Nachfolgebuch geschrieben, 2012, etwa in der gleichen Stoßrichtung. Und er hat 2 wichtige Artikel geschrieben in der hauptsächlichsten US-amerikanischen außenpolitischen Zeitschrift, nämlich Foreign Affairs. Und wenn man diese 4 Dinge mal zusammenzählt, dann ergibt sich daraus ein Fahrplan. Und den will ich euch mal vortragen. Wie gesagt, das könnt ihr alles nachlesen. Dieses Ding ist, ich habe es mir 1997 schon gekauft, weil ich wusste, was ungefähr drinstehen würde. Zwischenzeitlich ist das bei eBay für 300 Euro gehandelt worden. Jetzt könnt ihr es kaufen. Jetzt gibt es eine Nachauflage mit 20 Euro. Wichtigste Vortragen aus diesem Fahrplan. Und bevor ich das tue, will ich noch auf ein anderes Buch verweisen. Also es gibt ja nicht bloß meins zum Ukraine-Krieg, sondern es gibt ja auch das von Günter Verheugen und Petra Erler. Günter Verheugen war EU-Kommissar, Erweiterungskommissar, und Petra Erler war Staatssekretärin in der de Maizière-Regierung 1990. Sie haben dieses Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller mittlerweile. Wir stimmen bis auf eine einzige Sache und Kleinigkeit, selbstverständlich, völlig überein. Der einzige Unterschied ist die Völkerrechtskonformität oder Völkerrechtswidrigkeit des russischen, jetzt kommt der Begriff wieder, aufpassen, des russischen Eingreifens in den schon laufenden Krieg. Ja, wieder so ein halben Merksatz. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf. Der Günter Verheugen kennt mein Buch auch. Ich weiß das aus dritter Hand. Bin ihm zwar noch nicht begegnet, aber sei es drum. Er ist ein vernünftiger Mann. Möglicherweise auch durch die Petra Erler, die ja in der DDR studiert hat, an der Akademie für Staat und Recht, nämlich Potsdam-Babelsberg. Da freue ich mich schon ein bisschen, dass wir, wie gesagt, übereinstimmen. Und Völkerrechtswidrigkeit oder Völkerrechtskonformität, sage ich nachher noch was dazu. Ich glaube, ich habe auch da die besseren Argumente. So, wie lautet denn dieser Fahrplan? Das sind so 5 Punkte. Es ist natürlich viel, viel mehr natürlich hier drinne bei Brzezinski, aber ich will das mal zusammenfassen. Jetzt als ersten Punkt sagt er oder beschreibt er die Rolle der Vereinigten Staaten selbst. Mit den Worten, zitiere, zum ersten Mal in der Geschichte trat ein außereuropäischer Staat nicht nur als der Schiedsrichter eurasischer Machtverhältnisse, sondern als die überragende Weltmacht schlechthin hervor. Ein Land nämlich der westlichen Hemisphäre, die Vereinigten Staaten. Sie stiegen zur einzigen und im Grunde ersten wirklichen Weltmacht auf. Das ist die Beschreibung von Brzezinski 1997. Und im Übrigen verweise ich mal darauf, das schiebe ich hier mal ein, das Vorwort zu diesem Buch hat kein Geringerer geschrieben als Bundesaußenminister Genzer. Und Helmut Schmidt hat zu diesem Buch gesagt, wer dieses Buch nicht kennt, versteht die Welt nicht.
Ja, soweit mal der erste Teil der Buchvorstellung und des Vortrags der Ukraine-Krieg, die Wurzeln, die Akteure und die Rolle der NATO. Teile 2 und 3 findet ihr ebenfalls hier, könnt ihr ohne Intro am Stück hören. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und wie immer nicht unterkriegen lassen. Auf Wiederhören.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.